D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Wasser, Hopfen, Malz und Hefe. 6 Millionen Besucher lassen sich diese Mischung und nichts anderes auf dem Münchner Oktoberfest die Kehle herunterlaufen. Mehr darf nämlich nicht rein in des Deutschen liebstes Getränk. Weiß nicht nur Hans-Jürgen Bartsch. Da steht das Reinheitsgebot vor.
Und habt ihr es!
Unser jubiläumsgebendes Reinheitsgebot ist also nichts anderes als ein bayerisches Wiedervereinigungsprodukt.
Als ich vor einigen Tagen durch Dortmund ging spazieren, konnte ich mir es nicht versagen, die Biere zu probieren.
Stand auch am Hauptbahnhof in Dortmund, Europas Bierstadt Nummer 1.
Die bayerischen Bauern brauten das Bier auf dem eigenen Hof. An Brauwerkzeugen reichten eine offene Feuerstelle, ein Kupferkessel und ein Rührstab. Anders, ich traue mich kaum weiterreden, sah es in Norddeutschland aus. Hier hatte sich das Braugewerbe bereits im 14. Jahrhundert zu einem florierenden Wirtschaftszweig entwickelt. Zu einer Zeit also, als man in Bayern das Bier noch mit dem Kochlöffel im Suppentopf anrührte.
Bevor wir uns jetzt mit der hochwissenschaftlichen Materie befassen, wie im Hörsaal üblich, stimmen wir uns erstmal ins Thema ein. Ab nach München. Die Gaudi auf der Wiesn sieht in diesem Jahr so aus, jedenfalls wie sie Tanja Gronde beobachten konnte. Eine 2015 ganz besondere Mixtur aus Volksmusik und Spaß, aus Schlägereien, Unfällen und den Folgen der Flüchtlingskatastrophe.
Es ist ein Wiesnauftakt wie bestellt für die Stadt München, die ja wegen der Flüchtlingsproblematik wochenlang kaum zum Durchschnaufen kam. Ruhig, das Wetter heiter bis bewölkt, bisserl kühl, ein paar Schauer, aber gemütlich. Und Josef Schmidt, Festleiter und zweiter Bürgermeister der Stadt München, freut sich über 1 Million Besucher, die auch rund 1 Million Maß Bier getrunken haben.
Es schaut alles so aus, dass wir so auf eine ganz ruhige Herbstwiesn wieder hinsteuern. Vielleicht so ruhig wie das letzte Jahr, vielleicht noch ein bisschen ruhiger. Aber ich muss sagen, ich habe so manches Dirndl heute gesehen oder auch manche weibliche Lederhosen-Blusen-Kombination, die mich stark an Barbie, an die Barbie-Puppen meiner Tochter erinnert haben.
Und manch einer kommt zum Oktoberfest verkleidet. Es gibt dirndlähnliche Kostüme aus grün-gelbem Polyester. Ein Amsterdamer sitzt im weiß-blauen Rautenanzug vor seiner Maßbier. Junge Mädchen tragen Lederhosen in Shortlänge, bei denen das Hosentaschenfutter herausschaut. Rote Herzchen oder bayerisches Rautenmuster ist da zu sehen. Und immer mehr Frauen tragen künstliche Blumenkränze im Haar, von klein bis riesig. Die Stimmung in den Festzelten wie immer, die Jugend steht schon am frühen Nachmittag auf den Bänken.
Man soll nicht übertreiben, aber 2-3 Maß ist in Ordnung und danach kann man mit jedem sprechen. Das ist einfach so schön hier.
Man setzt sich ja zur Bank dazu und man lernt gleich alle kennen. Man stoßt zusammen an und das ist natürlich mega geil.
Flirten gehört immer dazu, finde ich. Jeden Tag ein bisschen, wenn man da ist.
Ein bisschen was geht allerweil.
Und ist der Weg nur so steil, ein bisschen was geht allerweil.
Der Wiesnhit, der steht noch in den Sternen. So wirklich scheint es keiner zu werden bis jetzt. Atemlos geht genauso wie Hey Baby, doch der wirkliche Hit ist mit sensationellen 2 Schlägen hat Oberbürgermeister Dieter Reiter das 182. Oktoberfest geöffnet.
Und habt ihr es auf eine friedliche Wiesn.
Die friedliche Wiesn ist Oberbürgermeister Dieter Reiter eine Herzensangelegenheit.
Also ihr könnt mich nicht beklagen. Mein persönlicher Start war okay. Das Wetter passt. Jetzt hoffe ich mal, dass das Wetter auf jeden Fall schön bleibt, weil das einfach wahnsinnig viel Entspannung bringt, weil die Gärten offen sind. Und hoffe, dass die Leute, die am Platz suchen, aber einen finden. Idealer Start und das wäre schön, wenn das die nächsten Tage so bleibt.
Viele Touristen, die keinen Platz finden, feiern einfach in den angrenzenden Wirtschaften weiter, die extra zum Oktoberfest Bierbänke aufstellen. Auch um möglichst viel bedienen zu können. Jeder will was vom umsatzstarken Kuchen abhaben. Ein Herz für Flüchtlinge haben auch viele bewiesen, die bei Andi Grebel ein Benefizherz gekauft haben. Rund 400 für knapp 7 Euro sind schon weg. Manche kommen extra zum Hofbräuzelt, um das Herz mit der Aufschrift Toleranz zu erstehen.
Auch wenn die Türen zu sind, sind draußen Leute, die extra fragen, lasst mich bitte rein, ich will ein Toleranzherz kaufen. Und Gott sei Dank sind unsere Sicherheitskräfte so nett und lassen die Leute dann auch rein, dass die das Herz kaufen können.
Ursprünglich waren nur 1000 Stück geplant, doch wenn die weg sind, wird die Münchner Firma schnell nachdrucken.
Und die haben gesagt, okay, wenn wir nachbrauchen, dann stellen wir alle anderen Aufträge hinten an und produzieren nur diese Toleranzherzen. Das heißt also, wenn wir merken jetzt nach ein paar Tagen, ups, wir brauchen da noch ein paar hundert, dann lassen die alle stehen und liegen und machen Toleranzherzchen für uns.
Der Erlös von den Herzen geht zu 100% an Einrichtungen für Flüchtlinge. Von neu ankommenden Flüchtlingen ist nichts am Oktoberfest zu spüren. Es kommen wenige an diesem Wochenende am Münchner Hauptbahnhof an. Der größte Schwung mit 120 Flüchtlingen war auch kein Problem für den Ablauf. Wolfgang Hauer von der Bundespolizei.
Das konnten wir sehr gut bewältigen. Der kam am Gleis 26 an, ist unmittelbar am Starnberger Flügelbahnhof. Innerhalb wenigen Minuten sind die Flüchtlinge in diesem Bereich des Schalterbahnhofes, haben Dach über den Kopf, werden versorgt, kriegen was zu essen, zu trinken, medizinische Versorgung. Also in dem Bereich sind da nur sehr wenige Reisende um die Uhrzeit ins Oberland unterwegs und da kam es zu keinerlei Konflikten.
Die Polizei spricht von einer normalen Wiesn. Gleich am ersten Tag gab es zwei schwerwiegende Stürze. Eine Frau fiel aus einem Fenster, aus einem Festzelt. Ein Australier stürzte von der Empore 5 Meter tief auf den Boden. Beide mussten ins Krankenhaus. Schlimm auch die Messerstecherei vor dem Käferzelt. Da waren zwei Gruppen aneinander geraten. Mehrmals, erzählt Wiesnwachenchef Wolfgang Wenger.
Und dann vor einem Zelt, dann beim Nachhausegehen um 1 Uhr dann nochmal. Plötzlich tauchte ein Messer auf und einer hatte 2 Stichverletzungen. Wurde operiert, ist außer Lebensgefahr. Täter noch nicht gefasst, aber die Ermittlungen laufen.
500 Jahre lang gilt das Reinheitsgebot schon. 1516 tauchte es in einer bayerischen Landesordnung das erste Mal auf, danach ist es mehrfach modifiziert worden. Bayerische, deutsche wie europäische Bierexperten haben sich damit immer wieder befasst. Und es entpuppte sich zu einem gelungenen Marketingkonzept, das bis heute nichts von seinen Kernbestandteilen verloren hat. Über all das haben wir schon gestern in unserem Hörsaal ausführlich berichtet. Das setzen wir jetzt mal als bekannt voraus. Als nächste Rednerin des wissenschaftlichen Kolloquiums Bier und Repräsentation haben wir zu Gast Dr. Gabriele Wolf vom Institut für Volkskunde der Kommission für Bayerische Landesgeschichte. Die Experten trafen sich am 26. Februar 2015 in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. Helles und Dunkles, Bier und symbolische Repräsentationen. Darüber wird Gabriele Wolf nun sprechen.
Wir sind Bierkönig. So titelte eine Münchner Zeitung über die Meldung der neuesten Absatzzahlen für Bier im Freistaat Bayern. Helmut Brunner, der bayerische Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, hatte sie Mitte Januar während der Grünen Woche in Berlin bekannt gegeben. Er sagte, Bayern stehe damit erstmals an der Spitze der Bundesländer, habe Nordrhein-Westfalen im innerdeutschen Wettbewerb geschlagen. Jenseits des rein wirtschaftlichen Aspekts dieses bayerischen Biererfolgs und im Hochgefühl, Bayern habe jetzt endlich den richtigen Platz in der Rangordnung, sagte Brunner weiter, ich zitiere, kaum ein anderes Produkt steht so stark für unser Land und unsere Lebensart wie bayerisches Bier. Zitat Ende. Was hier von politischer Seite mit größter Selbstverständlichkeit nur wenig relativierend und stark generalisierend behauptet wird, ist gewiss auch der Perspektive des Ressorts geschuldet. Bier wird im genannten Zitat freilich richtiggehend als Repräsentant des Landes Bayern, seiner Bewohner und deren Lebensweise angesprochen. Der Satz rekurriert einerseits auf die große wirtschaftliche Bedeutung des Braugewerbes sowie des Bierkonsums und andererseits auf kulturelle Praktiken und eine lange Tradition von Bildern, Stereotypen und Symbolen, die Bayern und seine Einwohner mit Bier in Verbindung bringen. Diese aktuelle Äußerung habe ich an den Anfang meiner Überlegungen gestellt, weil hier in einem Satz in konzentrierter Form angesprochen ist, um welche Fragen es gehen soll. Warum und wie kann Bier, ein zweifellos sowohl ökonomisch als auch kulturell wichtiges, aber doch vor allem auch ein alltägliches Gut, ein Land wie Bayern repräsentieren? Welches Bayern und was von Bayern kommt dadurch in den Blick? Welche Aspekte des kulturellen und alltagskulturellen Lebens werden hierdurch hervorgehoben? Woran wird in kulturgeschichtlicher Perspektive angeknüpft? Und mit welchen Wertvorstellungen sind die Bilder assoziiert? Es geht mir folglich nicht um wirtschaftliche oder kulturelle Sachverhalte, sondern um deren Deutungen. Kurz gesagt, wie werden Praktiken rund ums Bier im Hinblick auf Land und Lebensart in Bayern interpretiert und in welchen Konstellationen kann Bier Bayern repräsentieren? In diesem weiten Feld kann ich allerdings nur einige wenige Spuren verfolgen und werde hier nicht sagen über allseits bekannte Phänomene wie den Starkbieranstich, Biergärten und Bierkeller oder das Oktoberfest weltweit. Bier als Produkt spielte in Bayern spätestens seit dem 17. Jahrhundert eine wichtige Rolle. Seine Grundbestandteile entstammen der landwirtschaftlichen Erzeugung. Seine Herstellung liegt in der Hand der Brauer. Eine beachtliche Anzahl weiterer Berufe ist in Herstellung und Vertrieb gefragt. Die Besteuerung von Rohstoffen und Produktion finanzierte lange Zeit einen erheblichen Teil des Staatshaushaltes. In den Überlieferungen zur eher kargen und eintönigen Alltagskost für die Mehrheit der Bevölkerung bis ins 19. Jahrhundert in allen Regionen in Bayern wird Bier allerdings nur am Rande erwähnt. Zitat: Der Landmann lebt eigentlich in der Woche mäßig von Mehlspeisen, Pflanzenkost, Milch und Wasser. Nur an den höchsten Festtagen sieht er Fleisch und Bier auf seinem Tisch. Zitat Ende. Dies schrieb 1860 Ludwig Stoib in seinen Reiseschilderungen das bayerische Hochland. Und weiter, man verlege, Zitat, die schönen Stunden alle auf den Tag des Herrn. Und so sei es nicht unüblich, am Sonntag ein Räuschen aus der Schenke heimzutragen. Zitat Ende. Über Oberfranken, um auch die zweite wichtige Bierregion zu nennen, ist 1865 in der Bavaria, Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern, zu lesen. Zitat: An den Werktagen gilt eine anständige Nüchternheit, die schon darin Ausdruck findet, dass in den Wirtshäusern das Bier vielfach in Viertelmaßquantitäten ausgeschenkt wird. Zitat Ende. Ähnlich dürftig sind die Berichte über den Konsum auch aus Bayerisch-Schwaben. Festtage dagegen waren all die Gelegenheiten, die Anlass gaben für gemeinschaftliche Aktivitäten, Geselligkeit und ausgelassenes Feiern. Im Lebenslauf sind dies vor allem Geburt und Taufe, Hochzeit sowie Tod und Begräbnis, im Arbeitsleben meist Anfang und Ende von Tätigkeiten wie Richt- oder Erntefeste, aber auch Märkte, im Jahreslauf alle Feste des Kirchenjahres, die in Bräuchen von Fasnacht bis Kirchweihe begleitet werden, nicht zu vergessen auch Wallfahrten, sowie Feste und Volksfeste aus säkularem Anlass, von Landwirtschaftsfesten bis hin zum Sport heute. In den Dialekten Altbayerns, Schwabens und Frankens schlugen sich die Trinkgelegenheiten im Sprachgebrauch nieder. Das Bayerische Wörterbuch listet eine Vielzahl von Komposita auf, die gebräuchliche Zusammenhänge deutlich machen. Hier ist, um nur einige wenige Beispiele zu geben, die Rede vom Kindleinbier anlässlich der Taufe, vom Heftlein oder Haftelbier zur Bekräftigung der ausgemachten Heirat, vom Hochzeitsbier beim Hochzeitsmahl oder vom Toten-, Gräbnis- oder Leichenbier. So schrieb der zuständige Arzt in seinem Physikatsbericht über das Landgericht Deggendorf aus dem Jahr 1860, ich zitiere: Als Kontrast zwischen Trauer und Lustbarkeit ist ein Leichenbegängnis hervorzuheben. Wenn nämlich in der Gemeinde oder in einem Dorfe jemand stirbt, so wird von den Anverwandten oder Nachbarn bei dem Leichname die ganze Nacht hindurch Wache gehalten und teilweise für die arme Seele des Verstorbenen gebetet. Inzwischen aber auch Bier und Branntwein umsonst reichlich getrunken, sodass, weil dies nichts kostet, gar oft ein Räuschchen entsteht. Zum Begräbnis wird die Leiche zur letzten Ehre, die man ihr gibt, von den meisten Verwandten und Nachbarn unter Gebet und häufigen Tränen begleitet. Nach dem Begräbnis und Leichengottesdienst ist der sogenannte Leichentrunk in irgendeinem Wirts- oder Bräuhause. Da werden alle, die die Leiche begleiteten, eingeladen oder häufig gezwungen, den Trunk mitzumachen, wo selbst, da der Trunk gratis geht, es viele Räusche absetzt. Einerseits Trauer wegen der gestorbenen und eben begrabenen Person, andererseits nach 1 bis 2 Stunden Jubel und Rausch. Zitat Ende. Zurück zum Bayerischen Wörterbuch. Im Jahreslauf gaben die Fastenzeit, die Karwoche und Ostern spezielle Anlässe für das Ölbergbier oder das Gräbleinbier sowie das Osterbier. Später im Jahr folgten das Pfingstbier, das Kirchtag- oder Kirchweihbier sowie Biere zu heiligen Tagen wie das Josephi- oder Georgi-Bier. Das Arbeitsleben betreffend gab es beispielsweise verschieden bezeichnete Erntebiere, das Dresch- oder Drischelbier, das Heu- oder Martbier, das Holzbier der Holzknechte und so weiter. Das Bier war im Unterschied zu den etwa 4000 Markenspezialitäten in Bayern heute immer dasselbe. Entscheidend war der soziale Anlass des Trinkens. Die Biere wurden nach ihrer Qualität und Farbe bezeichnet. Vor allem dünnes und schlechtes Bier hatte viele Namen. Von saurem Bier ist hier die Rede, von Afterbier, Halbbier, Scheps oder Schöps oder Kufendbier, ein dünnes Bier vom letzten Sud einer Maische. Plempel oder Brendenbier heißt schlechtes, abgestandenes Bier, Tropfbier das, das aus dem Hahn tropft. Zahlreiche Bezeichnungen existierten je nach Herstellern, also Klosterbier, Kommunbier, Zeugelbier und so weiter, nach Brauzeiten, nach Inhaltsstoffen mit Mischungen auch zu medizinischen Zwecken wie Eierbier, Krähenbier oder Honigbier, nach Farben und anderem. Es gab Namen für die Orte, Berufe und Geräte. Bier und seine auch berauschenden Eigenschaften werden in Redensarten, Sprichwörtern oder Schimpfwörtern, in Vergleichen oder Scherzversen angesprochen. Um Bier als Preis wurde gekegelt oder Karten gespielt. Bier war auch Naturallohn und Bier für die Armen zu spenden Verpflichtung. Bier trinken war bis ins frühe 20. Jahrhundert, als das Flaschenbier sich zunehmend verbreitete, vor allem eine öffentliche Praktik für Männer und auch Frauen. Der Bierkonsum wurde über die Gastwirtschaften, die selbst Brauer oder abhängig von den Brauern waren, abgewickelt. Wirtshäuser, gleich ob Tafern oder Schankwirtschaften, stellten vor den Umbrüchen des 19. Jahrhunderts, Zitat, für die Bürger und Bauern oft die wichtigsten sozialen Zentren mit vielfältigen Funktionen dar, Zitat Ende. Der Fürstenfeldbrucker Gerichtsarzt schrieb 1860 in seinem Physikatsbericht über das Landgericht Bruck, das hier exemplarisch angeführt sei, ich zitiere, das ganze altbayerische soziale Leben ist nun bekanntlich ein Wirtshausleben. Alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde wie der Familie finden in demselben ihre Entscheidung. Und jeder einigermaßen bedeutende Handel findet dort seine endgültige Erledigung. Zitat Ende. Dennoch scheinen die alten Bayern kaum ständig im Wirtshaus gesessen zu haben, so der Historiker Beat Kümin, der das Wirtshaus im altbayerischen Landgericht Dachau detailliert untersuchte und den durchschnittlichen Bierkonsum um 1800 mit etwa 19 Litern pro Jahr errechnete. In der Bavaria Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern wird die Konsumtion und Verzehrung auf den Kopf für die 1850er Jahre dann bereits mit einem Durchschnittswert für alle Landesteile mit etwa 2 Eimer und 12 Maß, das sind heute etwa 135 Liter, angegeben. Weit darunter lag Unterfranken mit umgerechnet etwa 16 Litern, weit darüber Oberbayern mit umgerechnet 218 Litern. Für München selbst wurden zu dieser Zeit etwa 325 Liter pro Kopf und Jahr errechnet. In der Beschreibung der Oberpfalz in der Bavaria 1863 kommentierte der Autor diese Unterschiede so. Ich zitiere, dem an das bescheidene Quantum gewöhnten Bauern in der Oberpfalz fehlt überhaupt die Fähigkeit, viel zu ertragen. Er ist schnell berauscht und am selben Punkte, wo sein Landsmann in Südbayern erst auftaut und seine Leistungsfähigkeit auf die Probe zu stellen beginnt, ist er bereits fertig. Zitat Ende. Bis in die Zeit um 1900 stieg der Bierkonsum dann weiter an, doch alle diese Zahlen sind natürlich mit größter Vorsicht zu genießen. Aus den Schilderungen des Umgangs mit Bier in Bayern, in allen Facetten und Kontexten von Produktion und Konsumtion, von denen ich nur wenige Beispiele geben konnte, entstanden sowohl aus einer innerbayerischen Perspektive als auch aus einer Außenperspektive nach und nach die bekannten Stereotypen und Klischees vom biertrinkenden Bayern. Allerdings waren sie immer aus sozial höher angesiedelten Positionen heraus formuliert. Diese Entwicklung lässt sich seit Aventin im frühen 16. Jahrhundert nachzeichnen. Dieser hatte geschrieben, das bayerische Volk trinkt sehr, allerdings war das noch nicht auf Bier bezogen. Auch ohne eigene Anschauung und Kenntnis zu haben, verbreiteten spätere Schriftsteller das Bild weiter und prägten den spezifischen Blick auf Land und Leute vor. Einige Zitate sollen hier genügen. So schrieb der aus der Straubinger Gegend stammende Schriftsteller Johann Petzl in seiner Reise durch den Bayerischen Kreis 1784: Die Bayern lieben den Trunk sehr. Es gibt abscheuliche Säufer unter ihnen. Und weiter, Zitat: Überhaupt ist eben das viele Biertrinken in Bayern Ursache von der außerordentlichen Dicke der Einwohner. Zitat Ende. Dieses Urteil oder Vorurteil wiederholte knapp 100 Jahre später Victor Tissot in seinem Reisebericht aus den 1870er Jahren. Zitat: Die Bayern sind rund. Man stelle sich ruhig Fässer mit Armen und Beinen vor. Zitat Ende. Dies konnte allerdings auch ganz anders interpretiert werden. So hatte der vorher bereits erwähnte Ignaz von Ruthard bereits 1827 bemerkt, Zitat: Das kräftige Aussehen und die genusslustige Heiterkeit der Bayern zeigt, dass das gute Bier günstig auf die Gesundheit wirkt. Zitat Ende. Max Siebert, der für den ersten Band der Bavaria 1860 das Kapitel über die bayerische Bierbrauerei beigetragen hatte, kommentierte den starken Bierkonsum wie folgt: Diese Nachweisungen, also über den Konsum, bezeugen freilich den sehr starken Bierverbrauch in Bayern, und nicht ohne Grund ist derselbe bei unseren norddeutschen Brüdern schon oft eine Quelle des Sarkasmus geworden. Dieselben spielen sehr oft auf den Hang zu materiellen Genüssen an, der notwendig Verdummung herbeiführen müsse, wie sie sagen. Wenn sie aber nach Bayern kommen, scheinen sie fast immer die Furcht vor dieser Verdummung zu verlieren und trinken gleich den Eingeborenen tapfer mit, unterlassen auch nicht, bis am äußersten Saume der Nord- und Ostsee zahlreiche Brauereien nach bayerischem Muster zu gründen. Zitat Ende. In meinen Beispielen habe ich hier die Zeit bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts in den Blick genommen. In dieser Zeit fällt die beginnende Industrialisierung nicht nur der Bierherstellung. Mit ihr verändern sich auch die Konsumenten, viele der Konsumgewohnheiten und Alltagspraktiken. Industrialisierung und Urbanisierung veränderten die Arbeits- und Lebenswelt für eine Mehrheit der Bevölkerung ganz entscheidend. Erst in diesem Kontext verfestigten sich Projektionen eines ländlichen Lebens zu kontrastreichen Sehnsuchtsbildern. Die großstädtischen Unterhaltungskünstler prägten diese Bilder in ihren Programmen, und auch der beginnende Tourismus setzte auf sie. Es geht hierbei um komplexe Zusammenhänge zwischen Selbst- und Fremddarstellungen und Fremd- und Selbstwahrnehmungen, die völlig gegensätzliche Bewertungen in sich aufnehmen konnten. Diese Bewertungen waren wiederum positiv oder negativ emotional beladen und wirkten auf eigene und fremde Vorstellungen von Identität zurück. Um die Wende zum 20. Jahrhundert verfestigten sich die bayerischen Klischeevorstellungen. Und Biertrinken, sowohl nach Ambiente und Gelegenheit als auch nach unglaublichen Mengen, gehörte mit dazu. Entsprechende Schilderungen in der Literatur und solche Bildmotive in Kunst und Werbung sind vielfach publiziert. Die stereotypen Vorstellungen setzten auf den vormodernen Verhältnissen auf, sind allerdings ein Produkt der Moderne und sind in vielen Aspekten bis heute wirksam. Sie werden auch erst in der Moderne als Unterscheidungsmerkmal und zur Abgrenzung gebraucht. Und zwar sowohl affirmativ und selbstbewusst, als auch ironisch oder gar selbstironisch. Dass viele Menschen in Bayern dies als Facette ihrer Identität annehmen, zeigen nicht nur aktuelle Meinungsbefragungen, sondern beispielsweise auch alle großen und kleinen Bierfeste, das Oktoberfest an erster Stelle. Anerkennung ist das Moment, das es erlaubt, die Bayernbilder, so klischeehaft sie auch sein mögen, tatsächlich als symbolische Repräsentationen von Land und Lebensart zu verstehen, wie es der eingangs zitierte Minister sagte. Im Hinblick auf den Repräsentationsbegriff ist die Relation Bayern-Bier dennoch, trotz aller wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren, ein willkürliches Konstrukt. Aber Bier ist ein plausibler Kandidat als Repräsentant Bayerns. Ich möchte jetzt noch den Blick kurz auf zwei andere Konstellationen von Repräsentationen richten, in denen heute Bier für Bayern stehen kann. A. Einmal Bier als Repräsentant Bayerns im europäischen Kontext. Bayerisches Bier zeichnet sich dadurch aus, dass es nach dem erstmals 1918 so bezeichneten Reinheitsgebot gebraut wird. Die Gültigkeit dieser seit dem Spätmittelalter mehrfach kodifizierten, seitdem tradierten Besonderheit der Herstellung musste seit den 1950er Jahren gegen die Europäische Union und ihre Standardisierungsverfahren durchgesetzt werden. Begleitet war dieser Prozess von öffentlichkeitswirksamen Kampagnen des Bayerischen Brauerbundes, die verschiedene Jubiläen des Reinheitsgebots mit Kino- und Fernsehfilmen sowie zum Beispiel Veranstaltungen mit bayerischen Volksschauspielern begingen und zudem das Reinheitsgebot immer wieder als Braueid erneuerten. Erst allmählich in den 1980er Jahren konnten sich dann regionale Identitäten wieder gegen EU-europäische als absolut gesetzte Einheitsvorstellungen behaupten. Seit den 1990er Jahren ist nach dem Reinheitsgebot gebrautes Bier aus Bayern in der Europäischen Union als traditionelles Lebensmittel mit dem Gütesiegel geschützte geografische Angabe ausgezeichnet. Es ist als solches eingereiht in das kulinarische Erbe Europas und hat als regionales Produkt Anerkennung gefunden. 23 Biere tragen innerhalb der EU dieses Gütesiegel. Ein knappes Viertel von ihnen sind bayerische Biere, die unter 6 bzw. 9 Bezeichnungen laufen. Unter dem übergreifenden Label Bayerisches Bier sind mit 93 Herstellern aus ganz Bayern etwa 15% der bayerischen Brauereien heute gelistet. Neben dem Gesamtbayerischen gibt es zudem auch kleine regional ausgerichtete Gütesiegel wie das Mainfrankenbier mit 4 Brauereien aus Unterfranken oder lokale Labels wie das Hoferbier mit 2 Brauereien, das Kulmbacher Bier, das Reuterbier der Schlossbrauerei Reut in der Oberpfalz und das Münchner Bier mit 5 Brauereien der Landeshauptstadt. Als 7. will das Oktoberfestbier der Münchner Brauereien noch diesen Status erreichen. Das Gütesiegel dient selbstverständlich der Vermarktung. Die gelisteten Brauereien repräsentieren jedoch ihren Teil des kulinarischen Erbes Bayerns im europäischen Kontext, was wiederum nicht ohne Rückwirkung auf das eigene Selbstverständnis bleibt. Mein letztes, wiederum anders gelagertes Beispiel kommt aus der Werbung. Seit etwa 1978 verwendet die Münchner Brauerei Löwenbräu den Namenszusatz »Ein Bier wie Bayern« zu ihrem Bier. Dieser Werbeslogan steht am Ende einer fast 100-jährigen gezielten Markenentwicklung. Der Historiker Wolfgang Behringer hat die Geschichte der Selbstdarstellung der Löwenbräu AG als eine Entwicklung dargestellt, die die Identifikation der Brauerei mit dem Land Bayern vorantrieb und seinen namengebenden Löwen seit etwa Ende des 19. Jahrhunderts immer stärker dem Löwen des bayerischen Staatswappens nachbildete. Die Markenentwicklung kann durchaus als Parallele zu den vorhin bereits geschilderten Prozessen im späten 19. Jahrhundert gewertet werden. Behringer schreibt, Zitat, der Siegeszug des Firmenlöwen war unaufhaltsam. Dem Löwenbräu-Löwen zu begegnen gelang weit häufiger als dem gleichartigen Löwen des bayerischen Staatswappens. Der Löwe findet sich auf Hauswänden, Firmenautos, Bierträgern, Flaschen, Dosen, Bierfässern, Gläsern, Bierfilzeln, Plakaten, Leuchtreklamen, Kartons, Sonnenschirmen, Fähnchen, Biergartenstühlen. Zudem ist er durch Firmenwerbung in Gaststätten sowie durch die Produkte, die in jedem Lebensmittelladen, Supermarkt oder Getränkehandel erwerbbar sind, ständig präsent, in der Öffentlichkeit wie im privaten Bereich. Zitat Ende. Ende der 1960er Jahre erfolgte dann der Schritt, den Firmennamen auch in Worten mit dem Land Bayern zu verknüpfen. Mit Löwenbräu, das Bier, das so berühmt ist wie seine bayerische Heimat, warb man während der Olympischen Spiele 1972. Vom nachfolgenden Slogan Bayern-Löwenbräuland kam man wegen Assoziationen mit Disneyland, wie Behringer meinte, schnell wieder ab. Seit Ende der 70er Jahre wirbt die Brauerei mit Löwenbräu ein Bier wie Bayern und identifizierte ihr Bier mit dem Land. Der Slogan blieb Basis für spätere Kampagnen, war außerordentlich erfolgreich und es hat es als äußerst gelungener Werbeslogan in die Marketinglehrbücher geschafft. Kaum jemand scheint dies damals und seitdem befremdlich gefunden zu haben. Nur der Journalist Alois Fink empörte sich 1981 in der Zeitschrift Schönere Heimat des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Zitat, Endlich ist eine Münchner Bierfirma draufgekommen, Bayern seine wirkliche Identität finden zu helfen. Ein Bier wie Bayern. Auf vielen Plakaten dimpelt das Münchnern, Bayern und Nicht-Bayern entgegen. Ein Bier wie Bayern. Wenn A gleich B ist, ist B auch gleich A. Ergo, ein Land wie ein Bier. Bayern in Flaschen abgefüllt. Drei Viertel braun oder dunkel, ein Viertel Schaum. Ein Land der braun-dunklen Schaumschläger. Zitat Ende. Fink hat hier die Logik des Repräsentationsbegriffes genau auf den Punkt gebracht. Doch unterschiebt er dann einem zwar Bayern allgemein vereinnahmenden Marketingkonzept eine politisch doch eher krasse Interpretation. Behringer selbst kommentierte damals lakonisch, Zitat, im Übrigen kann sich jeder dabei denken, was er will. Denn wie ist Bayern? Fragezeichen. Eine Antwort darauf gibt Heindlings Song Bayern aus dem Jahr 1998. Seitdem oft gespielt und wieder veröffentlicht, Sie kennen ihn vielleicht. Das Lied war als Persiflage auf das Klischee von der Liebe zum Bier in Bayern gemeint und rief dann allerdings, im Gegenteil ernst gemeint oder in Selbstironie, zustimmende Emotionen beim Publikum hervor und wurde und wird gerne mitgesungen. Im Kern besteht es aus der vielfach wiederholten Textzeile, ich zitiere, Bayern und das bayerische Bier, Bayern, jawohl, das sind wir mir. Zitat Ende. Mit meinen Überlegungen wollte ich exemplarisch nachzeichnen, wie kulturelle Praktiken interpretiert werden, wie sie sich in der Reflexion zu Bildern verfestigen und wie sich allmählich gemeinsame Überzeugungen herausbilden, die dann nicht mehr die Alltagspraktiken darstellen, sondern etwas anderes als nur diese selbst repräsentieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Über helles und dunkles Bier und über die Bedeutung dieses reinen Produktes für Bayern referierte Gabriele Wolf. Wer sich noch näher damit beschäftigen möchte, es dauert nicht mehr lange, immerhin schon ab dem 29. April kommenden Jahres, also 2016, wird es eine große Landesausstellung im Freistaat geben zur Geschichte jenes reinen Bieres, und zwar im ehemaligen Kloster Aldersbach. Fast das ganze Jahr über, bis zum 30.10., also auch während des nächsten Oktoberfestes. Nun ist Bier aber nicht immer gleich Bayern und Bayern nicht immer gleich nur Bier. Aus dem bayerischen Reinheitsgebot ist längst eines geworden, das für ganz Deutschland gilt. Und in ganz Deutschland gab und gibt es nach dem 16. Jahrhundert unzählige Brauereien, in denen ausgeschenkt werden darf, nach den von euch und mir im Hörsaal nun gelernten Regeln. Mein Kollege Ralf bei der Kellen von unserem Sender hat sich in Sachen Bier dieses Jahr außerhalb Bayerns rumgetrieben. Er hat seinen Beitrag unter den Titel gestellt, und das dürfte die Bayern jetzt ganz besonders aufmerken lassen, die einzig wahre Bierstadt Dortmund in Nordrhein-Westfalen.
Als ich vor einigen Tagen durch Dortmund ging spazieren, konnte ich mir es nicht versagen, die Biere zu probieren. Erst Löwen und Viktoria, dann Kronenburg und Tier, dann Aktien und Germania und auch Renania-Bier.
Ja, wir hatten alle 8 Marken zusammen, 7,8 Millionen. Wir waren Europas Bierstadt Nummer 1.
So dann kam Stade an die Reihe und Ritter, Lehmkuhl, Klosterbräu, Union und Ross. Ich flug's durch meine Kehle goss.
Stand auch am Hauptbahnhof in Dortmund, Europas Bierstadt Nummer 1.
Die Währungsreform hatten wir am 20. Juni 1948 und 3 Wochen später haben die hier angerufen, dürfen wieder brauen, hatten nur keine Transportmöglichkeiten. Und dann sind die an uns herangetreten, ob wir das Bier fahren können.
Es war eine Anfrage aus Dortmund, die das Berufsleben meines Vaters entschied. 67 Jahre später sitzen wir in der Küche, die Nasen in Bücher über Dortmunder Brauereien gesteckt. Fast 40 Jahre lang war mein Vater, Jahrgang 1939, das, was man einen Bierkutscher nannte. Er hat die goldene Zeit miterlebt, als nur im amerikanischen Milwaukee noch mehr Bier produziert wurde als in Dortmund. Und er erlebte den Niedergang, als die alteingesessenen Brauereien von Konzernen übernommen wurden. Sommer 1975. Morgens um 5 saß ich, im Kindergarten waren Ferien, noch etwas verschlafen, auf dem Beifahrersitz eines Mercedes-LKW, Modell 1113, mit vorgewölbter Motorhaube und Abstandshaltern, die wie Fühler von Insekten aussahen. Mein Vater und ich machten uns auf den Weg von der niedersächsischen Kleinstadt Bramsche nach Dortmund. 120 Kilometer später fuhren wir auf das Gelände der Dortmunder Kronenbrauerei. Leergut wurde abgeladen, LKW und Anhänger mit vollen Kisten und Fässern bestückt. Das Spannendste kam zum Schluss. Dann holten wir an der Schranke im Wiegehäuschen den Haustrunk, der jedem Mitarbeiter der Brauerei zustand. Mein Vater bekam Flaschen, die Arbeiter auf dem Gelände nahmen ihr Bier meistens gleich unverpackt mit.
Ja, die kriegen ja Marken und konnten dann mit ihrem Kuh zum Automaten gehen, steckten die Marke rein und dann kam ein halber Liter Bier raus. Und dann wurde der getrunken. Und oftmals hatten sie zum Frühstück schon 3,5 Liter weg. Ja, aber die waren das ja gewohnt.
Und hier traf man sie alle, die Juskowiaks, die Schaberniaks, die Kozlowskis. Ich erinnere mich noch genau daran, wie unheimlich ich es fand, morgens schon angetrunkene und rauchende Erwachsene zu sehen. Ich war aber auch fasziniert von diesen Typen, die dann auch noch diese seltsame Sprache sprachen.
Na, Willi? Der Lorenz ist heute aber wieder ganz schön am Ballern.
Der Lorenz ballert oder der Lorenz lacht, erklärte mein Vater, sei Ruhrgebietsdeutsch für die Sonne scheint. Und Bier wurde auch nicht getrunken, sondern
verkasematuckelt.
Ein Wort, das ich zwar im Duden fand, allerdings mit dem Vermerk
Herkunft unbekannt.
Dortmund und die Brauerei erschien mir als Kind wie eine Parallelwelt. Die Sprache kannte man damals durch die Figur des Adolf Tegtmeier, deren Schöpfer, der Kabarettist Jürgen von Manger, in den 70er Jahren quasi die Blaupause des Ruhrgebietlers lieferte.
Ich guck mal hier, sagt er so mit seinem Glas in der Hand, ne? Das ganze Bier, weißt du, was das ist? Sagt er, alles Atome. Ja, na, sag ich, du Blödmann. Du, da passt du mal auf, dass du nicht noch in der Luft fliegst, sag ich so, nicht? Ach, da wurde aber richtig ösig.
In der Dortmunder Innenstadt erinnern nicht nur die vielen ehemaligen Brauereigebäude, sondern auch Straßennamen an die einstige Biermetropole. Zum Beispiel die Brinkhoffstraße, benannt nach dem geschäftstüchtigen Braumeister der Union, Fritz Brinkhoff. Heute ist ein Bier nach ihm benannt. In die Geschichte eingegangen ist er schon früher. 1890 hatte er bei einem Kuraufenthalt Bekanntschaft mit Reichskanzler Bismarck gemacht. Wenn Bismarck später wegen seiner Bezüge in die Kritik geriet, konterte er stets, er verdiene nicht einmal so viel wie ein Dortmunder Braumeister. Seinen Siegeszug verdankte das Dortmunder Bier im Wesentlichen einem Mann, Franz Heinrich Wenker. Er hatte bei der Franziskanerbrauerei in München die untergärige Brauart kennengelernt. 1843 begann er, dieses Bier auch in Dortmund zu brauen. Das zunächst als Dortmunder Helles und später unter dem Namen Export Konsumenten im In- und Ausland überzeugte. Mit den Kumpel- und den Stahlwerksarbeitern verschwand auch das Bier fast völlig aus Dortmund und damit ein Teil der Identität der Stadt.
So, jetzt spätestens wissen wir es. Nicht nur die Bayern sind Bier, auch die Dortmunder sind zumindest ein Pilsken. Und sicher auch die Warsteiner, die Bitburger und Radeberger. Das Bier und sein Reinheitsgebot. Reporter wie Experten klärten uns darüber an diesem Wochenende bei D-Radio Wissen auf.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.